Ja, hello und guten Tag. Hallo Freunde an den Hörgeräten. Wir sind wieder auf Sendung, mein Freund und ich. Und ja, ich sag direkt mal Hasta la vista nach Mühldorf. Udo, wie war der Urlaub in Spanien?
Hola, Señor Paul. ¿Está
Also,
bien? ¿Qué pasa?
Wir waren.
Ja, wie die meisten Urlaube dann am Ende schnell rum halt, das ist halt so. Aber das muss ja auch so sein, sonst kann man sich für den nächsten freuen. Das Wetter war, ich habe mir genau die zu richtigen Wochen ausgesucht. Als es hier geregnet hat, war ich schön in der Sonne. Wir hatten zwar auch mal Wolken, aber ich habe keinen Tropfen Regen gesehen. Und eigentlich war das für uns. Ja, uns Bleichgesichter, auch der richtige Anfang. Da waren die ersten Tage ein bisschen wolkig. Wir hatten ja auch eine Brasilianerin mit dabei, die beste Tochter, die beste Freundin meiner Tochter. Und die sagt, ich kenne mich hier nicht ein, ich habe dunkle Haut und ist auch direkt verbrannt unter Wolken. Also es war schon ganz gut, dass wir so
Ja,
angefangen
klar,
haben.
geht schnell, ja. Ja, jetzt sag mal gerade, du bist ja mit dem Auto gefahren, deine Familie ist geflogen, aber du willst nicht so gerne fliegen und du hast einen großen, großen, großen Hund, der will auch nicht so gerne fliegen, der fährt lieber mit dir im Auto. Wie lange bist du denn gefahren? Zurück. Hin ging doch,
Ja,
oder? Zurück?
nee, umgekehrt. Hin war grausam, das waren 17 Stunden. Also ich fahre
Ei.
gerne Auto und wenn ich allein im Auto bin und nur mit Josef, da kann ich ja machen, was ich will. Da kann man anderen dazu pinkeln, was man will und kann auch meine dampfen und so. Aber 17 Stunden ist schon echt lang. Ne? Aber das fand ich so schön. War schön, Samstags, Urlaubsverkehr, alle wollen nach Spanien hin.
Ah, okay. Und zurück ging es aber.
Zurück bin ich über Nacht gefahren und dann war ich in 12,5 Stunden hin.
Das ist ja ein Klacks, genau. Ich habe ja eher das Problem, dass ich, wenn ich mal nach Bayern fahren muss, mit meiner Quatsch will, mit meiner Frau, die gerne nach Bayern fährt, ich ja auch, dass ich so hinter Siegburg, fallen mir schon die Augen zu, ne? Dann sage ich, Scheiße, wir müssen mal anhalten oder du musst mal gerade eine Stunde fahren, ich werde augenmüde. Und dann kriege ich dir schon wieder eine Krawatte.
Also ich gebe
Es
zu,
ist wirklich immer so, ne? Es ist Katastrophe.
dass ich da auch eine etwas schräge Erfahrung gemacht habe. Ich habe auf der Rückfahrt, habe ich gesagt, ja, ein bisschen Koffein kann nicht schaden. Und hatte den Kühlschrank in der Ferienwohnung komplett ausgeräumt. Da waren noch 15 Dosen Cola Light drin. Die habe ich tatsächlich dann in der Nacht auch alle gesoffen. Ne? Also gemüde bin ich nicht geworden. Aber wie ich dann nach 12 Stunden Fahrt und morgens um 6:45 ins Bett gefallen bin, habe ich dann 2 Stunden geschlafen, habe gedacht, mich täsert immer ein, aber ich die ganze Zeit so mich hingezuckt habe im Bett und bin dann um 11 Uhr wieder aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte für den ganzen Koffein.
Eieiei.
Das hat dann auch
Naja.
tatsächlich noch den ganzen Samstag angehalten. Ne? Also, Kinder
Ja.
hier, ne? Nicht mehr als 5 Dosen Cola Light.
Pro Stunde, nee, am Tag. Ja, Udo, schön, dass du wieder da bist. Jetzt bringst du ja quasi auch das Wetter mit und damit genug des Gefasels. Jetzt kommen wir zum Footballsport. Nämlich, das ist ja die Jets Football Show und jetzt legen wir los, Udo. Wir haben heute einen Gast und zwar freuen wir uns
Den
sehr.
wir gleich begrüßen, nachdem ich dich anständig hier in dieser Sendung begrüßt habe. Ich begrüße das Glory Hole der Troisdorfer Podcast-Szene, das auditive Disneyland des Investigativjournalismus, der Mann, dessen Gemächt eine eigene Postleitzahl hat, die lebende Jogurette-Werbung, den Ehrenvorsitzenden der tollen Träger Troisdorf. Hier im Podcast, da fischt er gerne im Trüben. Privat ist er der Hobbyangler in der Sea of Love. Der Heringsbändiger des Beischlafes, the one and only, der unglaubliche Butch.
Ach, also,
Der
sonst sagst du
Buch
mal
jetzt.
Butchpool. Ah ja, du bist ja ganz schön einfallsreich. Sehr schön. Ich hätte gerne einen Wunsch für die letzten Sendungen. Überlegst du dir bitte nochmal berühmte Pärchen? So, das fand ich irgendwie immer gut. Ich bin so und so, er ist
Ja,
so und so.
stimmt.
Okay, aber ich danke dir von Herzen für diese schöne Begrüßung. Und jetzt geht's los. Wir reden Football und zwar haben wir eingeladen. Ach, er hat auch schon einen Pullover an, der ganz passend ist. Steh mal ein bisschen auf. Oder? Habe ich mich da verguckt? Ja,
Doch,
guck mal da.
ach du
So, mit
liebes Mal, genau.
einem Sweatshirt von den Calgary Stampeders.
Ja.
Lino Schröter, grüß dich hier im Podcast. Hi.
Grüße, Servus, Servus, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön. Ja, du darfst da sein. Du bist ja wieder, reden wir gleich drüber, in Deutschland. Wo sitzt du jetzt? Wo wohnst du jetzt?
Ich sitze gerade bei mir in der WG in Aachen.
Ah, in
Ähm, ich
Aachen
bin
bist du,
ja, ich
ja.
bin ja Student und wohne momentan in Aachen. Und verbringe da auch meine meiste Zeit, genau.
Ja, okay. Jawohl, Lino. Viele wissen es, manche noch nicht. Du bist natürlich eigentlich Troisdorfer, das ist richtig, ne? Boah,
tatsächlich wohnt in
gebürtiger
Trostorf.
Troisdorfer.
Gebürtiger
Sehr
Troisdorfer.
gut. Nicht raised, aber born in Troisdorf tatsächlich.
Nicht raised, aber born in Trostorf. Ja, und ja, wir kennen dich natürlich, weil du hast in der Jazzjugend begonnen, nachher noch weitergespielt, dann hast du gewechselt und so. Das kommen wir gleich zu. Wie kamst du zum Footballsport? Erzähl mal von ganz am Anfang, was war da los?
Also ich habe schon immer viel Football gespielt, ich habe schon immer viel Sport gemacht. Ich war immer sehr sportbegeistert. Meine Eltern hatten da immer ein wachsames Auge auch drauf, dass ich viel Sport gemacht habe in meiner Jugend. Es hat mir auch irre viel Spaß gemacht. Und nachdem ich dann die meisten Sportarten durch hatte, mit Fußball, Basketball, Kampfsport, Baseball, dann bin ich zum Football irgendwann mal gekommen, zum Probetraining in der U13 und ja, bin dann auch, oder U15 war das damals noch, aber bin dann auch da geblieben und habe dann eben aufgehört zu suchen, sondern bin fündig geworden und seitdem Vollblut-Footballer, würde ich sagen.
Ja, davon kann man ausgehen. Wer war dein erster Trainer, Head Coach? Wer war das damals? Weißt du es noch?
Oh, also ich weiß, der erste richtige Trainer, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, war auf jeden Fall der Teichi. Aber ich glaube tatsächlich, dass die ersten paar Trainings und das erste Spiel hatte ich unter dem Andy Hein.
Ah ja.
Aber das ist wirklich, weil ich hatte eine erste sehr kurze Saison, wo das war noch, wo du mal mit X und sowas spielen musstest in der Jugend, wenn du zu schwer warst. Und ich meine, da war der Andy unser Head Coach,
Ah,
ja.
okay. Ja.
Genau.
Lange her, jawohl.
Ah.
Und dann hast du die Jugend durchgespielt. Das waren ja dann 3 Jahre mindestens, ne? Kann man sagen, oder
Ja,
vier?
also es werden
Fünf?
schon ein paar mehr gewesen sein.
Ja,
Es
genau.
war, ich habe dann mit 13 angefangen und bin
Ach
bis
so, ja, doch, ja.
18, bis
Tatsächlich.
18 habe ich dann gespielt. Und dann gab es ja auch die Zeit, wo du A- und B-Jugend beziehungsweise B- und C-Jugend dann parallel zueinander spielen konntest, also zwei Saisons sogar pro Jahr hattest. Und wie viele Saisons ich da jetzt am Ende gespielt habe, das weiß ich gar nicht, aber das werden bestimmt, keine Ahnung, 8, 9, 10,
Ach,
die Richtung
okay.
werden das so sein.
Das musste mir als altem Hasen ja mal gerade erklären. Ne? Da durfte man sowohl in der, also früher hieß es ja B-Jugend, C-Jugend,
Genau.
da durfte man in beiden Teams spielen, wenn man quasi gut genug ist, und dann konnte man in der älteren dann
Ja,
auch noch
das
runter.
war so ein Altersding. Das war praktisch. Wir hatten dann Training. Würde ich sagen, für eine gewisse Zeitraum, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, mit dem einen Team. Und dann war das so ein Breaking Point und dann war das okay, jetzt ist die Saison vorbei und die U13, die U15 beziehungsweise die U19, die haben jetzt gespielt und dann wurde so ein Merge-Team, sage ich mal, in der U17 zusammengestellt, wo man dann auch wieder zusammen Training hatte. Genau. Und dementsprechend hast du dann praktisch in einem Jahr zwei Saisons. Genau.
Sehr cool. Das gibt es heute nicht mehr, aber das hört sich interessant an, ja.
Das genau, da hast du halt super viele Spiele damals. Das war halt mega. Aber wie sich das so alles entwickelt hat, jetzt gibt es ja deutlich mehr Jugenden und mehr Vereine. Da ist das alles, glaube ich, ein bisschen strukturierter auch am Ende des Tages geworden.
Ja. Was habt ihr da gespielt? Fünferdeckel, sieben, neun?
Also am Anfang wird das Neuner-Football gewesen sein. Und wir sind dann aber, also U17 war auf jeden Fall immer Elver-Tackle. Das war,
Okay,
und
ja.
ich glaube, U15 damals, also meine Beginnerzeit, müsste Neuner gewesen sein.
Ah,
Aber da
okay.
bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Da hast du dann drei Liner, ne? Center Guard Guard im Endeffekt.
Ja,
Bei Neuner.
ich kann so ein bisschen, also wir spielen jetzt mit den ganz kleinen Fünferdeckeln noch. Die U13 ist jetzt zum Neuner gewechselt, da gibt es aber auch Fünferligen.
Ja,
Ich weiß gar nicht, was es noch gibt, da muss ich jetzt
überwiegend.
auch rein. Es gibt, ich meine, es gibt auch irgendwo Siebener. Ich weiß nicht, ob das bei uns ist oder in einem anderen Bundesland. Da gibt es auch Siebener Football.
Ja.
Ja. Also
Nee,
aktuell gibt es jetzt noch
das
bei
habe ich
U13
alles.
gibt es Fünfer oder Neuner. Ja, Dino.
Das hab ich alles nie gespielt. Also weder Fünfer noch Siebener Football, auch nie Seven on Seven oder sowas. Bei mir war es immer ganz normal mit Pad und Helm und dann. Am Anfang, glaube ich, ein bisschen reduziert, aber dann relativ schnell auch normaler Elber-Football einfach.
Ja.
Ja.
Das ist
So.
natürlich auch einfach die beste Die beste Vorbildung. Also es ist halt schon so, dass Fünferdeckel ganz andere Instinkte auch ranzüchtet, wo ich schon später im Neuner oder im Elfer erstmal dran gewöhnen muss. Ne? Ich weiß nicht, verzweifelt mein Quarterback guckt, als das erste Mal vom Linebacker gejagt wurde, nachdem er eins aufgestiegen ist und dann auf einmal, das kannte er nicht. Beim Fünferdeckel darf nur der Nose Guard gehen und er tanzt zum Quarterback danach aus, aber so ein Linebacker ist schon was schneller. Da hat er erstmal komisch geguckt in seinem ersten Spiel. Ja.
Ja, ich glaube es.
Ja, ist absolut ganz was anderes. Ne? Ich habe es jetzt nochmal bei der U13 mitbekommen. Jetzt im dritten Jahr, glaube ich, spielen die Neuner und als eins.
Letztes Jahr war das erste Jahr.
Ach
Das
so, ja,
zweite Jahr ist.
stimmt, das ist das zweite Jahr erst. Als eins von vier Teams in NRW und die anderen spielen alle Fünfer. Ne? Das ist dann schon eben dann mit Tight Ends und so weiter. Ne? Ist schon richtig Football. Ne? Also schon ein großer Schritt näher. Bino, wie ging es dann weiter? Du warst irgendwie mal auf der Highschool drüben. Ne? Wie kam das denn?
Genau, also das war damals, bin ich mit 15 rübergegangen. Das war das klassische Austauschjahr, sage ich mal. Das kam im Endeffekt, war das schon Football motiviert am Anfang. Da kam mein Dad praktisch auf die Idee. Er hatte einen Arbeitskollegen, der nach Seattle gezogen ist aus Deutschland. Und der war in der Nähe von so einer sehr berühmten Highschool, irgendwie Top 25 Football Highschools in USA. Wolverines heißen die, aber ich weiß nicht mehr genau, welche Highschool das ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall war das eigentlich die Grundidee, mich da hinzubringen, dass ich dann da an diese Schule gehen kann und da ein bisschen JV spielen kann, um mal wirklich amerikanische Footballerfahrung zu sammeln. Und hat dann so nicht ganz geklappt, weil es ja diese ganzen Formalia und Regularien gibt. Und im Endeffekt war das dann ein ganz normales Auslandsjahr, wo ich dann nach Harrington, Kansas gekommen bin. So ein ganz kleines Dorf, sage ich mal, mit irgendwie 2000 Einwohnern. Und dann da, genau, habe dann da ein Jahr, war ich an der Highschool und habe halt auch eben unter anderem Football gespielt, Basketball gespielt und Track and Field habe ich da noch gemacht. Genau.
Wie war das so vom Vergleich her? Da geht es natürlich dann ab und ist alles viel, man hört ja immer wieder und immer wieder alles viel schneller. War das dann in der Highschool auch schon der große Unterschied oder einfach die Intensität zum Beispiel vom.
Also es war schon anders. Du hattest halt vor allem, wir hatten dann damals unser Quarterback, der war irre schnell, weil der auch praktisch beim Track and Field die State Championships mitgelaufen ist. Sowas habe ich vorher nie gesehen. Der war geisteskrank schnell. Wir hatten so einen Middle Linebacker, der ein Ochse war, weil der irgendwie von einem Ex-NFL-Spieler auch dann mittrainiert wurde. Da guckst du dich schon irgendwie um. Aber ich muss sagen, wenn ich irgendwie einen Skill habe, oder ich habe ein paar Skills und ich glaube, dazu gehört halt auch, dass ich mich gut an neue Situationen anpassen kann. Also wenn ich mitbekomme, okay, hier ist jetzt ein gewisses Level und das flasht mich erstmal, dann dauert es meistens nicht so lange, bis ich auch irgendwie mal das erste Play mache und dann das zweite Play mache und dann irgendwie einfach Fuß fasse und mitspielen kann. So.
War es denn so? Konntest du mitspielen? Also bist du auch aufs Feld gekommen? Bist du eingesetzt worden?
Also ich muss sagen, das ist schön, dass wir darüber sprechen. Das ist nämlich eine meiner Lieblings Anekdoten oder Erinnerungen eigentlich im Football, weil ich bin da tatsächlich mit Team-Captain geworden, war ich einer von den
Ach.
fünf Team-Captains, genau. Und was halt eine irre Ehre war als Austauschschüler. Und ich hab da auch viel gespielt. Also das war halt, weil das so ein kleines Dorf war, war das dann auch wieder Ironman Football. Also musstest
Ja.
Offense und Defense spielen. Und dann war halt, dann habe ich mal, weil wir auch viel mit Concussions zu tun hatten, musste ich auch mal irgendwo reinwechseln. Und ich habe das Jahr beendet und habe Center Guard Tackle in der
Na.
Offense gespielt. Und in der Defense war ich wirklich Linebacker, End und Nose. So, da hat man praktisch alles mal mitgenommen.
Ja,
Und,
aber super Erfahrung, ne? Denke ich
auch
mal.
mega geil. Mega, mega
Er weiß.
geil. War eine super Zeit. Erinnere ich mich schon mal sehr, sehr gerne zurück, auf jeden Fall. Ja.
Ja, erweitert den Horizont auf jeden Fall
Auf
immens,
jeden
ne?
Fall, ja,
Ja.
definitiv. Und
Wie
da
alt
waren schon.
warst du da, Lino?
Ich bin mit 15 rübergegangen und bin dann
Cool.
da 16 geworden. Also gutes Jugendalter. Und war auch eine sehr humbling Experience wieder da, weil wir hatten auch eine komplette Losing Season. Also ich habe meine Zeit in USA abgeschlossen, ohne ein Footballspiel zu gewinnen, tatsächlich.
Ach.
Aber halt durchgegrindet und die Erfahrung mitgenommen. So.
Aha. Cool. Ja, dann kannst du wieder zurück und dann hast du aber, da hast du aber dann noch ein, zwei Jahre Jugend gespielt. So war es, glaube ich,
Genau,
oder?
ich
So
habe
kann man
dann,
sagen.
genau, ich habe dann noch, hab dann noch ein bisschen Jugend gespielt, auf jeden Fall. Ich glaube, wir konnten ja sogar bis, also ich glaube, ich habe sogar noch mit kurzfristig 19 dann in der U19
Ja,
aufgespielt.
das ist
So
so, ne?
funktioniert
Das
das, glaube
ist
ich.
immer noch,
Ja, wo du
ja.
19 wirst, darfst du die Saison spielen halt. Wie war denn der Unterschied wieder, wie du wieder vom Highschool zum Jets-Football kamst? Das heißt, was ist denn hier los? Oder
Nee, also wir hatten damals ein mega Jugendteam also das war dann am Ende die Jugendphase, die ich auch noch am besten im Kopf habe. Da hatten wir ein super Team mit vielen Leuten, die auch mit USA-Erfahrung, sage ich mal, zurückgekommen sind. Also ich weiß noch, der Kahn damals hat in den USA gespielt, der Maurice Van Gelder war damals in den USA. Und dann hatten wir ein super Team. Dann haben wir auch direkt zwei undefeated Seasons back-to-back gehabt, nachdem ich wiedergekommen bin. Und das war geil. Also da hat Football-Spiel mal wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Wir hatten so eine, für mich in meinem Kopf, eine legendäre Defense, irgendwie keine 7 Touchdowns in der Saison zugelassen, sage ich mal. Und hatten noch Luke damals als Quarterback, der wird euch ja auch was sagen. Und
Ja,
hatten da echt,
natürlich.
hatten da schon richtig, richtig schöne Jahre. Doch, doch, das hat gut funktioniert.
Ja, das war der tolle Werdegang der ältesten Jugend, die dann kurzzeitig dann auch in die Bundesliga führte, wo wir jetzt wieder sind, weiß natürlich, ne? Und das war auch eine tolle Jugendmannschaft, genau.
Glückwunsch
Aber
auf jeden Fall. Ja.
ja, da sind wir froh drum. Das lief ja eigentlich auch ganz gut und da knüpfen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder an. Wir spielen da wieder GFL Jugend, genau. So, dann warst du noch, wir bleiben einfach mal bei dir, gleich kommen wir noch auf die ganzen anderen Footballwelten, aber jetzt ackern wir da zuerst mal durch deinen Werdegang. Senioren hast du 2 Jahre gespielt, ne? Und da denke ich mal, warst du Leading Tackler, habe ich so mitbekommen. Auf jeden Fall, also, wo du mir jetzt erstmal aufgefallen bist, das war also Jugend, dann dachte ich, wo kommt der denn her? Da ist ja wieder Taichi. Also der Taichi hat früher immer, Lino, erzähle ich dir gerade mal, und liebe Hörer draußen, wenn der Ball hochging, wusste der Taichi schon immer genau, wo der Spielzug lang ging, ne? So, und der Taichi ist ja nicht so ein Riesenbrocken, ne? Sorry, Taichi, mein bester Freund. Aber der konnte eben dann auch tief auf den Schnürsenkel gehen und dann hat er den Gegenspieler im Backfield dann oft getackelt, ne? Mit diesen Instinkten, denke ich mal, hat er dich dann irgendwie gut versorgt oder so. Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, war das eigentlich so wie beim Klaus Biedermann, die ersten Spiele Jugend, wo ich dachte, ei! Das ist aber ein Blick für den Ball und der weiß genau, was abgeht und ist dann sau schnell. Ne? So habe ich kennengelernt, sozusagen. Senioren hast du 2 Jahre gespielt, ne? War das?
Erstmal danke an das Kompliment da. Und
So.
der Teichi hat da, glaube ich, auch seine Finger im Spiel gehabt. Ich weiß auch
Aha.
damals, dass er das, der hat das, der war auf jeden Fall der erste Coach, der mir damals auch gesagt hat: Hey, schau mal, wie der sich aufstellt, schau mal, wo der sich hinlehnt. So, da, du siehst schon auch vor dem Snap, was hier eigentlich gleich passieren wird. Das hat er auch schon früh gecoacht. Von daher, vielleicht da auch ein bisschen was abgefärbt. Und im Endeffekt richtig gespielt habe ich nur, ich habe anderthalb, sage ich mal. Also
Okay.
richtig fest gespielt hatte ich nur die eine Saison bei den Jets, wo wir die in der GFL 2 waren. Und in der Saison davor, wo wir praktisch aufgestiegen sind mit den
Ja.
Seniors, da hatte ich dieses, da bin ich von der Jugend hochgekommen und habe mittrainiert und die letzten zwei, drei Spielchen habe ich noch gespielt, aber das war dann auch dieses. Im vierten Quarter kommst du mal rauf und schnupperst hier mal ein
Ah,
bisschen
okay.
Seniorenerfahrung. Also eine richtige Saison hatte ich da nicht. Da habe ich, genau, aber war natürlich trotzdem geil, da den Aufstieg dann mitzubekommen.
Ja, und dann hast du gedacht, da geht noch mehr und dann bist du nach Köln gewechselt, ne? Da wollen wir ja jetzt nicht vergessen,
Also
den weiteren Weg.
im Endeffekt war dann, dann kam halt erstmal Covid, ne? Das muss man auch sagen. Das war der Zeitpunkt. Dann kam Covid rein, da war ich eigentlich noch bei den Jets, war ich auch unter Vertrag und wollte auch spielen die Saison ganz normal und bin immer noch, habe dann aber schon in Aachen gewohnt Und hatte halt eben geschaut, weil ich auch damals Jugendtrainer noch zu der Zeit war, wie kriegen wir es hin, wie können wir es irgendwie schaffen. Und genau, habe dann, sage ich mal, bis zum Lockdown auch weiterhin da alles mitgemacht. Und dann in der Corona-Phase praktisch die Entscheidung getroffen, hey, das ist es jetzt nicht mehr, das lohnt sich auch mit der ganzen Zeit da nicht mehr. Ich kann ja mal kurz erzählen, das war dann. Ich bin dann direkt nach der Uni praktisch, habe ich meine 7 Sachen gepackt, bin zur Bahn gelaufen, bin dann mit der Bahn, musste noch in Köln umsteigen, bin ich nach Troisdorf gefahren, habe das Jugendtraining gemacht, habe das Herrentraining trainiert und dann hat mich der Andi immer nach Köln zum Meckes gefahren. Da habe ich praktisch dann eine halbe Stunde oder 40 Minuten gewartet am Bahnhof in dem Meckes. Und habe dann die letzte Bahn genommen nach Hause und bin um, keine Ahnung, 12, halb eins nach Hause gekommen. Und da war dann irgendwann der Punkt, da ich gesagt habe, hey, ich verdiene jetzt hier gerade ein bisschen was mit dem, was ich in der Uni mache. Ich bin auf das Geld also nicht zwangsläufig angewiesen. Und dieser Zeitaufwand, der ist es irgendwie nicht. Und genau, habe mich dann da entschieden, mich von den Jets im Endeffekt zu trennen. Und dann wurde ich irgendwann rekrutiert. Dann hat nämlich angeschrieben: Hey, in der Covid-Zeit, wie sieht's mal aus? Willst du mal vorbeikommen? Und genau, bin dann bei den Krokus aufgeschlagen, habe dann da 2 Saisons gespielt. Und genau, dann sind wir gar nicht mehr so weit vom aktuellen Stand entfernt. Dann war praktisch für mich, dass ich einen Vertrag für Rhein-Fire unterschrieben habe und bei denen die Saison spielen sollte. Und also auch die aktuelle Saison jetzt momentan, dann aber eben von der CFL gedraftet wurde und die
Da muss
Stats.
ich gerade reingrätschen, weil mich das einfach interessiert halt.
Ja.
Sowas weiß Rheinfeier, dass sowas passieren kann, dass man noch gedraft und das steht in dem Vertrag drin
Das, genau,
oder
das steht extra in dem Vertrag drin. Das haben wir auch, weil ich mir ja bewusst war, dass diese Möglichkeit existiert, dass ich es eventuell in die CFL schaffen könnte. Haben wir da natürlich auch darauf geachtet, dass in dem Vertrag eine Klausel, sage ich mal, drin ist, hey, wenn der, das ist irgendwie so formuliert, wenn der von einem nordamerikanischen Profi-Verein, Profiliga, ein Vertragsangebot bekommt, dann wird dieser Vertrag gefreezed. Und genau das ist da auch passiert im Endeffekt. Nur da, und genau.
Ich habe da noch ganz viele Fragen, weil mich das auch interessiert gehabt hat. Ich meine, da waren jetzt ja zwei ELF-Teams bei dir in der Gegend, also Centurions und Rheinfire. Wie läuft sowas ab? Haben die dich auch angeschrieben oder
Also,
wie geht sowas?
das ist ja, also der Head Coach oder der GM von den Centurions ist ja der David Drain. Der wird euch ja auch was vom Namen her sagen. Ne?
Ja,
Ist
klar.
ja auch kein Unbekannter in dieser Footballwelt. Und eigentlich auch für mich ein stetiger Begleiter, den ich halt auch schon in der Jugendzeit mal kennenlernen durfte. Der hat aber diese gewisse Eigenschaft, dass er mich einfach nicht kennt. Wir haben zwar auch schon geredet ein, zwei, dreimal, aber er kennt mich eben einfach nicht. Und der hat mich auch aktiv überhaupt nicht rekrutiert. Die hatten praktisch gar keine Lust, dass ich zu den Centurions komme, warum auch immer.
Aha.
Und genau, von daher, da bestand gar kein Interesse. Und bei Rhinefire war das halt anders, ne? Da hatte ich im Jahr vorher schon mal gesprochen mit denen, die kannten mich und also ich trainiere ja hier viel mit dem Christian Mohr und da ist halt auch eine Verbindung im Endeffekt zu Rhinefire. Und ich habe dann zwar auch mal im Fitnessstudio den David Drain gesehen und da hat er mir dann nur seine Visitenkarte gegeben und meinte, ich könne mich mal bei ihm melden. Und
Ja,
das ich
Fella.
dann aber tatsächlich nicht gemacht habe. Das war mir dann, weiß ich nicht.
Ja, geht dann auch nicht, ne? Okay.
Ach, keine Ahnung, ich wusste ja eh dann das, was ich bei Rhinefire habe, was ich für Ziele habe
Ja.
und
Ja.
genau.
Ich
Und
habe mich
Christian?
oft gefragt, ich habe mich oft gefragt, also weil sich ja wirklich viele Spieler, bedeutende deutsche Spieler für Rheinfeier entschieden haben, wie sowas da abgeht halt. Und ich meine, da kann man jetzt auch mal sagen, Rheinfeier hat doch in der ELF den absolut höchsten Zuschauerschnitt. Das macht natürlich auch mehr Spaß, vor 10.000 zu spielen. Ich
Genau,
weiß, was
und
haben die
also
Kölner im
das ist.
Durchschnitt?
Genau, das ist halt, ja, weniger. Die spielen ja auch in
Alle
dem
vier.
Stadion, wo ich letztes Jahr mitgespielt habe. Das ist der Höhenpark oder Südstadion. Ich bin mir gerade nicht ganz
Ja,
sicher, da in
Süd,
Köln.
Süd, Südstadion, ja.
Südstadion, da passen gar nicht 10.000 Leute rein, ne? Und das ist halt, also Rhinefire, muss man halt einfach sagen, die haben schon verstanden, wie sie eine ja, so eine funktionierende Geschäftsstruktur einfach bauen. Ne? Man muss einfach sagen, auf dem Level ist Football halt dann auch Business. Das merkt man halt immer mehr dann. Und wenn du dann halt Leute hast, die Ex-NFL-Erfahrung haben, die wissen, was sie da machen, die wissen, wie sie einen Trainerstab aufbauen, die wissen, wie sie Spieler für sich begeistern, die wissen, wie sie die, welche Coaches sie holen, dann bist du halt auch irgendwie einfach ein Ticken attraktiver, ne?
Das ist auch tatsächlich so der äußere Eindruck von mir, als ich gar nichts Inneres mitbekommen habe, dass Ryan Fire das auf jeden Fall besser beherrscht. Es sieht professionell aus. Macht das. Hast du den Tom Sula, den HC kennengelernt?
Genau, ey, ein Megatyp, Megatyp, mega nett. Ich war jetzt auch, ich war ja bei einem Trainingscamp dabei und auch so mal ein paar Mal beim Training. Und da hatte ich halt das erste Mal Kontakt und habe ihn schon mal auch als Coach erlebt. Und also zum einen natürlich als Head Coach, aber dann auch zum anderen als, ja, ich sag mal, Position Coach, wie er dir eben als Spieler, wie er dich nach vorne bringt. Und der ist halt einfach mega, ne? Der weiß genau, was er da macht. Der hat diese typische Football-Autorität, und der weiß halt eben, wie er ein Team leitet, ne? Das merkt man einfach da. Der macht seine Coaches um sich herum besser, der macht die Spieler besser und baut sich dann halt auch eben, sage ich mal, diese Managementstrukturen auf, die du eben brauchst für ein erfolgreiches Football-Team, ne?
Verfolgst du das noch so ein bisschen mit der ELF?
Ja, klar, also ich habe ja viele Freunde, die spielen, und ich kriege das natürlich immer mit. Ich habe jetzt, also, dass ich jetzt zu Hause sitze und mir die Spiele reinziehe, das passiert selten, muss ich sagen, aber vor allem Highlights und sowas, die ziehe ich mir schon rein. Und man hat ja, es ist ja wirklich Football Europa und gerade Football Deutschland ist ja eine kleine, innige Gemeinde eigentlich. Und da kennt man ja auch die dann irgendwann die ganzen Leute. Von daher dann immer zu schauen, hey, was geht bei dem? Wie spielt der momentan? Ist schon interessant, mache ich auf jeden Fall.
Die Frage ist ja auch, ob die so als, also sie haben ja wirklich stark angefangen mit den ersten zwei Saisons. Gut, da gab es Istanbul, die aufgegeben haben. Jetzt hat Leipzig aufgegeben und in Prag ist es zumindest, ich sag mal, strange damit. Jetzt der Head Coach ist weg und ein paar Spieler sind weg.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Ich dachte, Prag ist auch schon weg vom Fenster.
Nee, die spielen noch, aber nur mit so einem Rumpfteam und der Head Coach, der war eigentlich die Prag Lions, der war da seit 20 Jahren, der hat diesen Verein ja, groß gemacht halt, ne? Der ist weg und das wirkt so, als würden die jetzt irgendwie noch so irgendwie in Ehren zu Ende spielen. Ich glaube, die haben jetzt irgendwas mit 60-0 kassiert im letzten Spiel und
Ja, es ist halt einfach, du hast natürlich nicht so viele Länder, in denen Football so ausgeprägt gespielt wird wie in Deutschland, ne? Das ist halt, du siehst ja auch in der ELF, wo die ganzen Teams sind am Ende, ne? Das ist halt, wo sollen sie noch überall ein Team machen? Dann gerade im Osten finde ich die Wahl auch etwas schwer, ne? Du siehst das mit Barcelona zum Beispiel, dass wenn du ein ganzes Land nimmst und die ganzen guten Spanier einsammelst, dann kriegst du schon ein gutes Team hin. Aber es ist jetzt ja nicht so wie in Deutschland, wo das für 6 Teams reicht oder für 7 Teams. Und dann hast du noch Frankreich, Österreich und England. Und dann hören die footballbegeisterten Länder in Europa auch schon irgendwie wieder auf, ne? Also
England hat kein Team, das ist ja das,
das
was
wollte
mich
ich.
wundert.
Das, aber viele Imports,
Ja,
ganz komisch.
das wollte ich eigentlich gesagt haben gerade und dazwischengrätschen. Mich hat gewundert, dass Finnland oder England, dass da nichts gebaut wird. Ne? Da gehen die da nach Tschechien und sonst wohin. Ne? Also
Ja.
verstehe ich nicht so ganz.
Ja.
Ne? So,
Ich glaube,
wie
für
aber.
nächstes Jahr ist mehr oder weniger schon Madrid fest, die dazukommen sollen.
Genau,
Was mich
das hat
dann, der, ich meine, der Lino hat es gerade gesagt, ne? Für ein Team haben sie ganz gut was zusammengestellt, aber zwei Teams in Spanien bestücken.
Nee. Naja, das glaube ich auch nicht. Also, die haben bei Ryan Fire spielt ja mittlerweile hier der Alejandro Fernandez, mit dem ich auch schon ein bisschen was zu tun hatte. Der war auch damals in England und in Kanada mit dabei. Das heißt, ich hatte den auch bei der Combine Experience schon mal kennengelernt. Und der hat jetzt ja halt eben in der letzten Saison noch für Barcelona gespielt. Und der meinte auch, ey, das wird nicht funktionieren mit Madrid, wenn du da noch ein zweites Team hinholst, weil so viele Spieler haben sie dann halt eben einfach nicht.
Wahnsinn, ja.
Da haben sie wenigstens ein Spiel, wo sie nicht fliegen müssen. ich erwähne es nur gerade, bevor ihr gleich alle zusammenzuckt. Ne? Wir haben wieder diese Zoom-Beschränkung. In 3 Minuten macht's Pitch und wir müssen uns alle nochmal neu anmelden. Aber das ist
Ach
dann kein
ja,
Problem.
ach ja.
Ne?
Das haben wir ja neu seit letzter Woche eingeführt, weil wir einfach jetzt die Gebühr sparen wollen.
Ja.
Haben wir Die Kosten sind uns über den Kopf gewachsen, ne? Anders als die European Football League sind wir ja clever und nein, jetzt werden wir gleich wieder kurz rausfliegen sozusagen, aber in 3 Minuten oder, ne? Genau, da läuft die Zeit runter und dann fangen wir nochmal von vorne an, ne? Ich finde das ja schon mal wieder ganz lustig. Wie kommt man denn dann zu so einem Combine oder warum wird man gedraftet? Was macht man da? Sagt man da, hallo, hier bin ich, bin der Lino, komm aus
Ach so,
Rohrdorf.
also im Endeffekt, also der schwierigste Teil, glaube ich, ist am Ende die Einladung zu bekommen. Also das war jetzt zumindest, wenn ich es jetzt objektiv von außen betrachte, das ist halt, du hast halt viele Hürden, ne, die du irgendwie nehmen musst. Wir hatten halt, also als ich angefangen habe, andersrum, ich roll's nochmal von vorne auf.
Ja.
Nachdem ich meine erste Kroko-Saison gespielt habe, da hatte ich einen Teammate hier aus Aachen, den Marc Schernberg, viele Grüße an der Stelle. Der hat mir gesagt, hey, wenn du mal dein Football-Level nochmal auf ein neues Niveau bringen möchtest, dann komme zum Chris Mohr, der trainiert dich. Und da Zitat, gib dem eine Off-Season und du wirst dich im Spiegel nicht wiedererkennen. So, und dann bin ich halt zum Chris gegangen, habe dann da praktisch angefangen zu trainieren und bin dann da irgendwann in diese Pro-Gruppe gekommen. Und der hat, sage ich mal, gesagt, hey, lass uns mal jetzt ein Ziel für dich definieren. Was soll jetzt hier passieren? Worauf trainieren wir hier? Und dann haben wir halt ein bisschen überlegt und dann war halt das Ziel, okay, ich will es in die CFL schaffen. So, damit war das Ziel schon mal gesteckt. Und dann war halt, wie kommen wir da hin? Also, musst natürlich eine gute Saison spielen, brauchst gutes Tape, dann brauchst du gute athletische Werte. Um die hat sich der Chris dann, sage ich mal, gekümmert und mich da auf diesen Stand gebracht. Der konnte dann über sein Netzwerk mich dann, sage ich mal, ja, publishen und meinen Namen da, sage ich mal, ins Gespräch bringen. Und dann gibt es irgendein Gremium, irgendwelche Leute, die schauen sich halt, diese Scouts, sage ich mal, die schauen sich dann x Leute an und sagen dann, ja, okay, den und den und den und den laden wir ein. Und genau, nachdem ich eben dann doch eine gute Saison auch hatte und auch die ganzen Werte on point waren, habe ich erst die Einladung bekommen für England, für den NFL International Combine. Und nachdem ich da praktisch drinne war und dann da auch diesen in dieser Szene, sage ich mal, war, dann war halt der die Einladung zu dem CFL Combine nicht mehr so weit entfernt, sage ich mal.
Okay.
Dann ging es auch irgendwie, dann war der Name, sage ich mal, irgendwie im Pott so.
Da würde ich mal sagen, wie es dann da weitergeht und wie spannend das war und warum du dann auch noch relativ hoch gedraftet wurdest, das erzählst du uns nach der Pause. Ich finde das ja gut mit der Pause, du. Also, ist ja gar keine Pause, ne? Du hast ja zusammengeschnitten. Das Einzige, was wir schneiden, sind die 2 Stücke jetzt. Wir haben ja in fast 100 Folgen noch nie was weg. Eieieiei, da denkst du, du unterbrichst mal kurz und sprichst dann direkt weiter. Nein, nein, uns ist hier der Angstschweiß die Backen runtergelaufen. Links und rechts, oben und unten, meine Damen und Herren. Weil es ist jetzt 2 Tage später, ja, die Sonne lacht, es sind so ungefähr 10 Grad mehr und ja, wir haben das Ding nicht mehr ans Laufen gekriegt. Ne? Der Udo hat sich bemüht, aber da ging nichts mehr mit Update und hast nicht gesehen im Hintergrund, was ist. Ich all. Udo, eine positive Angelegenheit, begründet durch die Verzögerung der 2 Tage. Du siehst ja sowas von frisch rasiert aus.
Ja, mein türkischer Barber hat mich gerade gerichtet. Halt. Ja, ich rieche zwar jetzt wie 10, ja, was auch immer, junge Männer hier auf einem Haufen halt. Der hat ein sehr intensives Aftershave, aber das ist immer mein Freitagnachmittags Beauty-Event. Einmal
Machst du
zum Barber und
jede Woche, ne?
jede Woche Freitag lasse ich mein Bart richten und alle 3 Wochen, ja. Ja,
Leben
ich meine,
ist
gut, da
ja.
kennst du nichts von mit Haaren und sowas, aber.
Bin ich weit weg von, ja. Aber gut, so, dann legen wir Teil 2 direkt hinterher. Wir haben natürlich den Lino wieder dabei, der sich spontan
Servus.
wieder, genau, dazugesellt hat. Ja, richtig klasse, dass es so schnell geklappt hat. Wir waren im Combine und dass du da doch froh warst, dass du dich präsentieren konntest. Ich möchte einfach mal den Schritt weitergehen zur Draft. Wie
Nee, nee,
ist.
nee, 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 nee,
Nee,
nee,
nee,
nee,
nee,
nee,
nee.
nee. So
Udo, oder?
schnell aber nicht. Da würde ich schon noch mal ein bisschen was zu Combine wissen halt.
Ah, okay.
Was genau macht der da, Lino?
Wie
Zeigt
Also
man sich auf so einer Combine?
im Endeffekt war ich ja auf zwei Combines, einmal bei der für das IPP von der NFL und dann einmal bei dem CFL Combine. Und im Endeffekt, die sind alle schon sehr genormt. Also wenn man sich jetzt klassisch diesen NFL Combine vorstellt, den man auch schon, oder den ich zumindest auch schon ein paar Mal gesehen hatte im Fernsehen, da hast du halt diese klassischen Disziplinen, an denen dann deine Athletik irgendwie bemessen wird. Das ist dann 40-Yard Dash, 100 Kilo Bench Press, wie hoch kannst du springen, wie weit kannst du springen. Genau, dann hast du noch den L-Shuffle und den 5-10-5. Und ich glaube, das war es eigentlich. Dann hast du halt hier und da, also hinter den Kulissen hast du halt dann noch mal was mehr.
Ah,
Da,
okay. Das wäre meine Frage gewesen, ja.
genau, also das ist schon, also jetzt bei dem in London, da waren das, glaube ich, 4 Tage, wo wir da waren. Und in Kanada waren das auch einige mehr. Ich kann jetzt ja erstmal zu dem in London zum Beispiel erzählen. Da bist du halt in so einem Hotel, bist da unter dich mit den, da ist man unter sich mit den ganzen Jungs, die eben eingeladen sind aus der ganzen Welt und dann eben den Scouts. Und genau, dann hast du halt ein paar Meetings, du wirst eingewogen, du wirst gemessen. Du kannst hier und da mal mit wem sprechen, aber in dem in London war schon das Hauptaugenmerk schon darauf, auf diesen Werten, sage ich mal, ne? Wie du dann da performst und wie das eben in der Relation ist dann zu den anderen Leuten, die da sind und zu diesen typischen, dieses typische NFL-Kaliber, sage ich mal. Da wirst du
Gut,
dann
das, sorry, wenn ich
verglichen.
unterbreche, das, was man ja auch so im Fernsehen halt sieht, ne? Mich hat interessiert, prüfen die dich auch sonst irgendwie noch auf Herz? Quatschen die mit dir und denken, was ist das für ein Typ oder so, oder?
Also sehr wenig da, muss ich ehrlich sagen. Uns wurde dann gesagt, hey, die Werte sind hier zweitrangig und wir wollen, uns sei wichtig oder denen sei wichtig, dass sie sehen, dass du auch vom Typ her irgendwie da reinpasst. Aber auf mich ist da zum Beispiel keiner zugekommen. Also es wurde
Ah,
uns
okay.
gesagt, dass wir dann auch irgendwelche Interviews haben würden. Das war dann aber nicht so. Und ich habe da sehr viel Zeit einfach in der Lobby von diesem Hotel verbracht und immer mal geschaut, ob da ein Scout durch die Gegend läuft und den halt mal angequatscht und da irgendwie ja zu networken und mal einen Eindruck zu machen. Und das hat auch so ganz gut funktioniert. Ich habe da mit den meisten Leuten gequatscht und auch viel super Input bekommen. Aber für das große Ganze hat es dann eigentlich auch wirklich nicht gejuckt, wenn man ehrlich ist. Also
Okay.
war dann auch zum Beispiel wichtig, dass ich irgendwie der Erste morgens bin, der da auf der Bildschirmfläche erscheint und da in den Kraftraum geht, um da irgendwie sich schon mal durchzubewegen und so.
Deutsche Eigenschaften, jawohl.
Ja, aber ey, genau, das
Ja,
sage
cool,
ich
ja.
auch. Aber es hat, das war denen da relativ egal. Und in dem Kanada Combine war das so, dass wir rübergeflogen sind, dann hatten wir einen Tag Pause, dann wurde der Combine an einem Tag komplett von vorne bis hinten durchgewuppt. Dann hatten wir auch wieder Medicals und auch ein bisschen Interviews. Und dann hatten wir da wirklich 3 Tage noch Vorspielen, also mit Pad und Helm
Ah, okay.
und Linebacker-Übungen machen, mal 12 gegen 12 spielen, mal Inside Run, mal so eine Blitzprotection. Da war schon wirklich schon mehr dann auf jeden Fall. Also auch mehr, als du bei diesem klassischen NFL-Combine dann siehst, ja.
Cool.
Genau.
Man sitzt dann abends nicht in der Lobby und trinkt noch einen Gin Tonic mit einem. Nein,
Nee, nee,
natürlich
nee,
macht man das
das
nicht.
geht dann nicht. Da ist dann halt wirklich für 4, 5 Tage, für mich war das zumindest immer so, dann wirklich Schokoseite und A-Game, sage ich mal, einfach bringen. Also das war mir dann immer wichtig.
Ja, klar.
Und genau.
Das würde mich auch noch interessieren, halt. Wie ernährt sich so ein Lino Schröter? Isst du dann ganz gezielt? Gehört das mit dazu zur Vorbereitung?
Es ist, also ich achte auf jeden Fall auf meine Ernährung, aber das ist, also mich begeistert das Thema halt auch. Ich hatte damals schon Sport-LK in der Schule und ich habe mich auch außerhalb von der Schule und vom Studium dann immer weiter auch mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und befasst und ich finde das interessant. Das ist halt, es könnte deutlich besser sein, es könnte halt aber auch deutlich schlechter sein. Also ich achte schon darauf, dass ich mich ausgewogen ernähre, dass ich viel Proteine esse. Aber ich könnte jetzt auch die Pizza am Freitagabend, die könnte ich noch rauscutten, die kommt dann halt auch manchmal vor. Ja, oder könnte halt auch noch das bessere Fleisch kaufen und so. Da gibt es
Das
schon
heißt
noch.
also, beachtest auf Proteine, Low Carb nehme ich halt an, ja?
Ja, wenn es geht, dann, also ich finde Carbs am Ende halt auch schon wichtig, ne? Ich mache jetzt viel Sport, das heißt, ich brauche auch die Kohlenhydrate. Ich probiere mich da eigentlich, also ich probiere so viel Proteine wie möglich zu mir zu nehmen, weil man sagt ja so Pi mal Daumen solltest du ungefähr 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen. Da komme ich nicht ran. Das sind 200 bis 250 Gramm Proteine am Tag. Da müsste ich schon wirklich jeden Tag richtig gezielt und auch viel Fleisch essen oder viel proteinhaltige Sachen essen, um darauf zu kommen. Das kriege ich so nicht hin und
Im Rewe gibt's eine Milch mit 75 Gramm Eiweiß pro Liter halt.
ja, das ist stark. Ja, ich bin auch auf Protein-Shakes und so, weil sonst komme ich da nicht drauf, obwohl das natürlich an sich besser ist, wenn du das durch normale Lebensmittel, sage ich mal, zu dir nimmst.
Richtig.
Genau, aber also ich probiere zum Beispiel viel Obst, viel Gemüse zu essen. Ich probiere eigentlich, soweit es geht, auf Industriezucker zu verzichten. Thema Fleisch, wie gesagt, esse ich auf jeden Fall. Probiere ich aber auch, wenn es geht, irgendwie besseres Fleisch zu bekommen als jetzt das aus dem Netto, wo es dann halt manchmal auch leider doch endet. Und genau, aber ich habe da halt einen guten Rhythmus mit ja, Lebensmitteln, die ich regelmäßig esse, die ich, sage ich mal, als gut befinde. Und ja,
Ich habe
genau.
mich mal mit so ein paar Sportwissenschaftlern unterhalten auf einer Party demnächst halt, die tatsächlich sagten, also heute im Profi- oder Halb-Semi-Profi-Bereich ist es so sauber wie noch nie bei Thema Ernährung. Und auch, es wird ja immer vielen Bodybuildern Kraftsport unterstellt, als alles Steroide nehmen oder sowas. Die sagen, nee, nee, das machen die Amateure heute. Die Profis machen das eben nicht mehr. Ne?
Also ich muss sagen, man hat das so oft das Thema schon selber gehabt und ich habe mich da auch schon öfter mit auseinandergesetzt, aber ich kenne so wenig Leute, die wirklich zu Steroiden greifen. Man
Ist
sagt
so, ne?
das so viel nach, du siehst am Ende so wenige, weil, also jetzt mal als Beispiel, als ich da in London war zu dem IPP. Die Leute, die da aus Nigerien gekommen sind, die am Ende es auch in das Programm geschafft haben, die brauchen gar keine Steroide nehmen. Die sehen aus wie gemalt, wo du dir denkst, ey, wer bin ich eigentlich, dass ich jetzt gerade neben euch stehe? Warum sollen die sich noch die Spritze setzen? Das brauchen die gar nicht.
Wie
So.
so ein Watussi-Krieger, ne? Ja,
Ey, das ist ganz, ganz verrückt gewesen, ja.
ich habe dem letzten Fernsehen mal die Bio von Arnold Schwarzenegger gesehen und da hatte unter anderem auch zugegeben, dass er mal Steroide gespritzt hat. Und dann irgendwo anders hat er sich dann zugehört, was das war. Und dann haben dann alle Bodybuilder so gelacht, was das für Kinderportionen gewesen wären. Das hat der tatsächlich auch gar nicht nötig gehabt, Arnold Schwarzenegger, ne? Also das ist halt so, ne? Ich glaube, das wird oft den Leuten nachgesagt, weil man einfach vergisst, wie viel Ärger sie da reingesteckt haben und
Es
ja, was sie
ist,
dafür tun mussten.
man sieht das so oft, oder ich habe das jetzt wirklich oft gesehen, auch bei dem Aaron Donkor zum Beispiel, der bei dem Chris Moore trainiert hat und dann zu den Seahawks gegangen ist, dem das dann auch nachgesagt wurde. Aber es ist halt so eine leichte Art und Weise, das als Außenstehender sich zu erklären, weil du auch gar nicht, du siehst die Arbeit nicht, du siehst das
Genau.
Talent nicht, du siehst am Ende nur dieses Produkt, boah, der hat das dahin geschafft und alle, die ich kenne und ich selber, sind so weit davon entfernt. Und ja, dann müssen es ja Steroide sein.
Genau.
So, dann
Ich
ist
glaube,
das so
also
die logische Erklärung. Und aber wie gesagt, das, was ich da an Einblicken bekommen habe, auch in der CFL selber, da, die Leute, die sind auch nicht am Stoffen. Also die sehen zumindest nicht so aus. So, von daher.
ich glaube dir das vollkommen halt. Ich sag mal, wenn wir zum Fußball zurück, unsere urdeutschen Sportart, also Typen wie der Mario Basler, die sich nach einem Tor erstmal an der Außenseitenlinie den Kipper anmachen, die gibt es heute nicht mehr. Die gibt es einfach nicht mehr. Ja, die gab es früher mal halt. Ich meine, Butch und ich erzählen immer noch aus den Anfangstagen der Jets, wie wir nach jedem Training erstmal in die Kneipe gefahren sind halt. Und es gibt noch so ein paar Vereinslegenden wie Holger Dirks oder sowas, die als er in die besten Spiele haben wir gemacht, wenn wir uns am Abend vorher besoffen haben. Aber das ist heute keine Grundlage mehr für Leistungssport, nein.
Nee, das ist nicht mehr drin, weil aber das siehst du ja wirklich durch die ganzen Sportarten hinweg durch, dass die alle so stark trainieren, dass da so viele Athleten auch einfach sind. Und auch, dass du damals in der NFL-Kabine noch geraucht hast in der Halbzeit, ne, das wäre heute undenkbar. Aber so verändert sich halt die Zeit, ne, und der Sport.
Kommen wir nochmal zum Kanada-Ding. War das spürbar anders als das NFL-Event?
Der Combine meinst du?
Sind da schon Teams auf dich zugekommen? Hast du da mehr Gespräche, bessere Gespräche geführt?
Es
Oder wie kann man sich
war
das vorstellen?
vom Vibe anders auf jeden Fall. Es war schon mal deutlich mehr, also ich hatte deutlich mehr das Gefühl, dass sich da jetzt gerade jemand freut, dass ich da bin. Und weil das hat mir bei in London zum Beispiel gefehlt. Da hatte ich einfach das Gefühl, dass man so ein bisschen, ja, man war halt dabei, aber das war es dann auch
Das
irgendwo.
war's.
Und in Kanada hatte ich schon mehr das Gefühl, dass die Leute auch wirklich ja, ein Interesse hatten, dass du da bist. Und es ist natürlich immer noch sehr professionell und du kommst da hin und natürlich auch erstmal mit großen Augen und du siehst dann die ganzen Coaches da rumlaufen. Aber ja, da hatte ich dann auch schon ein paar Gespräche. Ich weiß, dass der Head Coach von Winnipeg ist dann zum Beispiel wann war das? Nach dem zweiten Training und dann einmal ganz am Ende ist er mal zu mir gekommen und hat mit mir gequatscht und hatte auch ein paar nette Worte gefunden. Und da war eh auch, dass wir dann ein Interview hatten, wirklich mal ein richtiges Interview hatten, nicht so wie das in London angekündigt war. Und dann halt eben auch vor allen möglichen Head Coaches und Defense Coordinators, Offense Coordinators. Da war wirklich dann Raum mit, ja, 30 Leuten knapp. Und dann hast du einen Stuhl bekommen und durftest dich vor die setzen und Fragen beantworten. So, ne? Das war dann schon vom Gefühl einfach nochmal ein bisschen anders auf jeden Fall.
Okay. Ja, kommen wir dann jetzt zur Draft. Das war im März, April, wie war das?
Genau, das war im März, muss das
März
gewesen
noch,
sein.
ne?
Anfang März, genau.
Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du da irgendwelche Informationen, dass du gut gehandelt wirst? Hast du konkrete Gespräche dann eben zum Beispiel mit Calgary? Oder ist man da und wartet wirklich, klar, man kennt die Aufnahmen und hofft drauf, dass man irgendwann mal da gezogen wird?
Also nach dem Combine hatten sich noch mal ein paar Teams bei mir gemeldet per
Naja.
E-Mail und
Naja.
wollten mit mir reden. War tatsächlich, das war Saskatchewan und Montreal, meine ich. Die hatten sich nochmal gemeldet und dann irgendein drittes Team, ich glaube, BC hatten mir nochmal eine E-Mail geschrieben, ganz kurz vorher, nur praktisch, hey, wenn wir dich draften, kommst du dann auch wirklich? Weil das ist so bei denen die größte Angst gewesen, weil es da schon ein paar Mal vorgekommen ist in den letzten Jahren, dass die Leute gedraftet haben, die dann nicht kommen wollten oder nicht gekommen sind.
Okay.
Genau, und mit Calgary zum Beispiel habe ich gar nicht vorher gesprochen, aber man kriegt ja irgendwie so ein paar Kontakte und dann hatte ich auch mit einem Agenten im Endeffekt immer mal wieder Kontakt und der hat mir dann geschrieben, so hey, keine Ahnung, Toronto hat sich gerade mal bei mir über dich erkundigt und die hatten jetzt noch die und die Frage und genau, also du hörst immer mal wieder was und ich
Da
hatte
würde
halt.
ich gerade kurz nochmal einhaken halt. Was haben die von dir? Hatten die jetzt nur deine Werte oder hast du doch ein Highlight-Video oder eine.
Also
Woher kennen die dich?
die werden in dem Profil hatten die relativ viel. Ich kann das dir so jetzt genau gar nicht beantworten. Also die werden die ganzen Combine-Sachen natürlich haben. Da wird ja auch alles gefilmt. Die werden die Interviews von den Combines haben. Aber ich weiß auch, dass der Linebacker-Trainer, den ich in Calgary dann hatte, der hat alle meine Tapes gesehen
Ah, okay.
aus dem GFL-Jahr. Irgendwie kommen die da ran, aber wie das dann genau läuft und wann die sich das anschauen und auch wer dann bei der Draft zum Beispiel gesagt hat, hey, der gefällt uns, den wollen wir jetzt nehmen, das ist überhaupt nicht transparent. Da habe ich
Du
gar
hast
keine
kein
Ahnung, wie das
Highlight-Tape von dir
läuft.
erstellt, was du
Ja, ich
irgendwie da
habe eins
denen geschickt
erstellt,
hast.
aber das hat irgendwie 70 Klicks oder so. Also ich glaube nicht,
Okay.
dass das jetzt der große Ausschlaggeber da am Ende war. Ich habe auch, also mir wurde dann zum Beispiel gesagt, weil die Kanadier legen halt super viel Wert auf Special Teams, dass mir das helfen würde, nochmal ein Special Team Highlight zusammenzuschneiden. Und das habe ich auch nochmal gemacht und dann rübergeschickt. Was damit jetzt genau passiert ist, keine Ahnung.
Okay. Gut, dann war der Tag des Drafts und dann sitzt du gespannt, hast du da irgendwie per TV gucken.
Noch mal einen
Halt,
Haken.
Udo, aber jetzt langsam.
Ja, der
gut jetzt.
wollen wir mal in die Historie bleiben halt. Dann wird mir ja gerankt halt, ne?
Ah, okay.
Was meinst du,
Ja.
Rank?
Ja, du hast ja dann einen Platz in der Draft. Du bist dann Nummer so und so, so. Du warst doch auf Platz Nummer
Wo
23 bei der Draft oder sowas.
ich
Oder
dann
wie war das?
genommen wurde, meinst du?
Ja.
Ja, genau, aber das passiert ja dann live im Endeffekt. Das ist ja wie bei der NFL-Draft
NFL.
auch, dass sie irgendwo zusammensitzen und dann eben diese Entscheidung treffen, okay, ich habe jetzt den ersten Pick, ich nehme jetzt den und den Spieler.
Ach so, ich dachte immer, es gäbe vorher schon so eine Rangliste.
Nee, also
Ah, okay.
es wurden so statistische Werte und sowas verglichen, wer jetzt wie gut abgeschnitten hat und dann mit so einem Punktesystem, sage ich mal, wo du maximal, wenn du jetzt hinkommen würdest und alle Rekorde brichst, dann hättest du 100 Punkte erzielt. Das heißt, du bist irgendwo auf dieser Skala zwischen 0 und 100. Da hatte ich jetzt auch zum Beispiel noch mal gut abgeschnitten, weil ich halt die mit den athletischen Werten gut performt hatte. Aber das hat mir natürlich ein bisschen Bestätigung gegeben, von wegen, okay, das war jetzt gut, das könnte jetzt hier funktionieren, aber das war jetzt nie so, okay, damit ist jetzt garantiert, dass du auch an der und der Stelle genommen wirst oder überhaupt genommen wirst.
Okay.
Genau.
Also man weiß da gar nichts und dann gab es eine TV-Übertragung oder wie kann ich
Ja,
mir das
das ist
vorstellen?
ja, das war ganz verrückt im Endeffekt, weil die haben einfach nur gesagt, also es ist halt bekannt, wann dieser Drafttermin ist, an welchem Tag das stattfindet und um wie viel Uhr das stattfindet. Aber im Gegensatz zu den letzten Jahren gab es da gar keine TV-Übertragung oder gar kein Happening, sage ich mal, dazu, sondern weil die Jahre davor wurde auch eigentlich der Combine immer gelivestreamt. Das war in dem Jahr, wo ich da war, auch schon nicht so. Und eigentlich gibt es da irgendwie eine Show für, wo dann halt gesagt wer gedraftet wird. Aber das gab es da auch nicht. Und dementsprechend saß ich praktisch, ich habe dann halt meine ganzen Freunde, meine Familie eingeladen. Und wir saßen einfach bei mir auf der Couch und haben uns praktisch den Live-Ticker angemacht. Das gab es dann im Internet. Wer wann wen nimmt. Und dann haben wir praktisch einfach immer wieder hier neu
Aktualisiert.
laden lassen. Und genau, irgendwann war es dann soweit.
Und dann steht auf einmal da Lino Schröter und dann
Genau, ja, und dann
rastet man
war
aus,
halt
ja?
Party natürlich, ja
Ja.
klar. Also war ein sehr, sehr geiler Moment, muss ich sagen. Also dieser Draft Day auch gerade dadurch, dass ich halt meine ganze Familie da hatte, dass ich viele von meinen Freunden da hatte, leider nicht alle, die mich halt auch schon lange auf diesem Weg irgendwie begleitet haben, war das einfach ein super, super Happening und du hast halt, keine Ahnung, jahrelange Arbeit reingesteckt und wartest gespannt auf diesen Tag und man stellt sich dann natürlich auch vor und ich frage mich, passiert es und passiert es nicht und genau, an Stelle 15 war es dann irgendwann so weit
Hast
und
du selber gedacht, dass das so weit vorne schon passiert?
also, was meinst du mit so weit vorne?
Platz 15, dass du schon auf Platz 15 gedraftet wirst.
Naja, es gibt ja nur 18 Draft Picks für mich. Also
Ah,
für die
okay.
Globals gab es ja nur 18. Das
Okay.
heißt, also in meinem Kopf war eigentlich, weil es gab nur zwei Runden mit für jeweils 9 Teams, also insgesamt 18 Picks. Und das ging, weil ich kenne das noch so von der NFL, ihr werdet es ja bestimmt auch schon mal gesehen haben, da dauert ja jeder Pick 10 Minuten. So, und dann kommt ein kleines Highlight und dann wird irgendwie drüber gesprochen. Und da war das wirklich so. In 20, 30 Sekundentakt sind dann die Namen auf einmal. Das
Oh.
ging plötzlich los. Um 10 Uhr war da praktisch Startschuss oder um 14 Uhr. Und dann ging das zack, zack, zack. Und dann war die erste Runde vorbei. Da waren auch ganz wenig Leute, die überhaupt beim Combine waren. Da waren dann irgendwelche Punter und Leute, die das ins IPP geschafft haben. Und da war bei mir, also ich saß ehrlich gesagt auf der Couch und dachte mir, ich habe jetzt die ganzen Leute hier eingeladen und ich werde nicht gedraftet. Das
Das hat
war mein Gedankengang. Und lustigerweise hat dann der Chris Mohr, der hat es praktisch vor mir mitbekommen und der hat angerufen und mir gratuliert. Und wir wussten auch gar nicht, was abgeht. Und ziemlich genau in dem Moment kam dann das Update mit dem Draftpick. Und Genau, dann war das, dann hat sich die Sache praktisch erledigt. Dann war, da habe ich geschrien.
Sehr cool.
Da warst du drin.
Ja, genau.
Ja, und dann geht's relativ bald los. Dann bist du rüber und
Genau.
dann geht irgendwann mal das Training los.
Genau,
Das denke ich
das
mal.
ging sehr schnell. Das
Ja.
wurde uns auch, deshalb hatten ja auch eben so oft nachgefragt. Also du hast dann praktisch eine Woche Zeit, um deine 7 Sachen zu packen und um dich da irgendwie bereit zu machen. Und dann kriegst du halt ein Flugticket und dann geht's rüber. Und für mich ging es dann direkt ins Rookie Camp mit dem Ziel, eben ins richtige Trainingscamp reinzukommen. Und das hat auch genauso funktioniert. Also du wirst dann, die kümmern sich auch um alles. Das ist schon cool gemacht. Also die haben dann Zimmer organisiert, Frühstück organisiert, Abendessen, Mittagessen und so. Das geht praktisch alles auf die, darum kümmern die sich. Und genau, dann kannst du da halt eben dein Camp machen und dich darauf konzentrieren. Ja, genau.
Ist all inclusive, ja, ist alles durchgetaktet. Du kannst dich um den Sport kümmern, ja.
Ja, genau. Also hier und da musst du vielleicht mal irgendwas kaufen, wenn du etwas brauchst. Aber im Grunde wird sich schon sehr gut um dich gekümmert. Und du brauchst es auch ehrlich gesagt, weil du halt mit dem Kopf gar nicht da bist. Also jetzt dann da irgendwie groß anfangen zu kochen, wird nicht gehen, weil es ist ja dann wirklich Profisport und das ziehen die halt auch schon durch. Ne? Also dann geht es halt um 8 Uhr, sage ich mal, los. Dann musst du an der Facility sein, dann hast du Meetings, im Trainingscamp hast du immer 2 Trainingseinheiten pro Tag. Das heißt, du hast halt die Vormittagssession, Mittagessen, dann hast du die 2. Trainingssession, dann hast du eine Filmsession, dann geht es zum Abendessen und dann hast du meistens auch nochmal, dass man irgendwie gemeinsam Film guckt oder irgendwelche Meetings. Also das war schon. Ich bin dann da, immer um 5 Uhr aufgestanden und hab, sage ich mal, das Haus um 6 oder so verlassen, und war dann abends um, ja, 20, 19 Uhr wieder zurück, manchmal auf 21 Uhr, und dann bist du halt auch fertig, ne? Dann fällst du ins Bett und dann geht's am nächsten Tag wieder von vorne los einfach.
Mich würde nur interessieren, halt, bist du da hingekommen als gelernter Linebacker? Das wird auch da nicht in Frage gestellt. Du bist dann Linebacker und dort wird dann trainiert.
Ja, genau. Also im Endeffekt, die haben natürlich schon die Entscheidungsmacht, was du bei denen spielen sollst. Aber bei mir war schon klar, dass ich Linebacker sein soll, obwohl ja bei mir dann auch wieder die Frage war, okay, bin ich on the line, bin ich outside Linebacker, spiele ich Off-Ball und bin inside? Und die Entscheidung wurde mir praktisch abgenommen. Da konnte ich auch nie irgendwie groß was zu sagen. Da war dann einfach, okay, du bist Mike in unserem System, das ist der Depth Chart, da stehst du jetzt und ziehst dir rein. Aber im Endeffekt, was für mich, also was mir dann als auch mit der Zeit aufgefallen ist, warum die mich eigentlich gedraftet haben, worauf die wirklich Bock haben, ist halt, dass ich Special Teams spiele.
Ah,
Also
okay.
das wurde mir auch so dann relativ schnell kommuniziert, dass ich nicht Linebacker spielen werde für die in diesem Jahr. Dass ich halt, dafür kaufen die Leute ein, dafür kaufen die gestandene Amerikaner und dafür holen die keinen aus Deutschland. So, und im Endeffekt, wenn du das weißt, dann und trotzdem den Spot haben willst oder einen Spot im Team haben willst, dann musst du es halt eben einfach über Special Teams schaffen. So,
Ja.
und dann, wenn du lang genug Special Teams spielst, dann kann man vielleicht irgendwann nochmal darüber reden, dass du Defense Reps bekommst. Genau.
Okay.
Also im Spiel jetzt, im Training ist natürlich dann, ich trainiere schon als Linebacker dann. Das schon. Aber ich sag mal, die Person, die sich im Team für mich zuständig fühlt, ist halt auch sehr Special Teams Coordinator und nicht der Linebacker Trainer oder der Defense Coordinator.
Ich habe mal einen Podcast gehört, Footballschland. Da geht es um deutsche Jugendliche, die aufs ins Highschool oder aufs College schaffen. Da hat einer von denen ganz klipp und klar gesagt, wenn die Amis hier einen Deutschen auf dem Highschool oder auf der College wirklich zulassen halt, dann ist das so, die nehmen einen Ami einen Platz weg, dann haben die herausragende athletische Fähigkeiten, dann ist denen aber auch scheißegal, was sie vorher in Deutschland gespielt haben. Da wurde zum Beispiel Quarterback zum O-Liner umtrainiert. Da hat man denen gesagt, pass auf, da ist das Kraftstudio, da ist ein Essensplan, du bist aber ein O-Liner, du bist kein Quarterback und da wurden die umerzogen halt. Ne?
Ja. Also ich habe auch schon gehört, dass sie bei den Edmonton Elks zum Beispiel, dass sie gerne Leute draften, die vorher Defense gespielt haben, und dann bist du halt auf einmal Offense-Spieler. So, das passiert da relativ häufig. Und ich meine, hat das Team natürlich auch das gute Recht so am Ende des Tages, ne? Wenn die denken, dass das jetzt für dich oder wenn du da am besten Leistungen für das Team bringen kannst, dann ist das halt deine Aufgabe und deine Rolle und die musst du halt eben spielen. So.
Lino, dein erster Eindruck nach diesen ersten Wochen im Vergleich zu ja, den Crocodiles, alles viel schneller, alles viel umfassender, alles größer oder was kann
Ja,
man da
es ist halt
sagen?
ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Also das kannst du einfach nicht vergleichen, weil, also es fängt schon mal damit an, dass du im Stadion trainierst. Also du bist praktisch durchgehend in einem Stadion, wo ich noch nie so gespielt habe. Jetzt nicht, dass ich nicht auch schon mal irgendwo in einem größeren Stadion war, aber es ist irgendwie ein anderes Gefühl, weil du dann auch immer schon mal genau auf dem Spielplatz bist. Und ja, mit den ganzen Trainingseinheiten, mit der Taktung, sage ich mal, ihr wisst ja auch, dass beim Football eben es schon diesen Militär-Flair, sage ich mal, hat und in die Richtung geht, dass halt genau getaktet ist, wann was passiert und wo du sein musst. Und ja, es war schon komplett anders. Also es hat mir aber unfassbar viel Spaß gemacht. Also natürlich, die ersten Tage waren auch vom Zeitgefühl super lang, weil ich halt geisteskrank viel gelernt habe und super viele Eindrücke hatte, die ich so nicht kannte. Zum Beispiel, wenn du jetzt nach dem Training ins Eisbad gehen willst oder musst, wo musst du da hin? Wie verhältst du dich? Was musst du anziehen? Das sind ja so diese ganzen banalen Fragen, die du aber, wenn du irgendwo neu bist, ja erstmal einfach klären musst, weil du kannst dich ja nicht einfach so verhalten, wie du dich sonst immer verhalten hast, ne? Und genau, aber die Zeit, die ich da war, war mega. Hat super viel Spaß gemacht. Mir macht halt auch das Beschäftigen mit der Materie, mit Football an sich als Sport macht mir halt auch viel Spaß. Also ich war dann viel im Filmroom, habe mir viel Film angeschaut, war viel auf dem Trainingsplatz natürlich, habe da probiert, viel zu lernen. Und du hast halt auch an jeder Ecke wirklich Experten, die dir was Neues beibringen können, was halt einfach genial ist und viel Spaß macht. Also da war jetzt auch nie die Frage, okay, erzählt er mir jetzt hier gerade irgendwie Schwachsinn oder bringt mir das noch irgendwas, was der sagt, sondern es war immer ein ganz klarer Tipp, der mich auf jeden Fall weitergebracht hat.
War es von der, ich sag mal, weg von der Athletik, sondern hin zur Theorie halt. War das so, dass du irgendwann gedacht hast, Moment mal, da komme ich nicht mehr ganz mit oder musst du auch Sachen wirklich pauken und lernen halt
Ja,
oder?
also ganz klar, ich hatte das im Vorhinein auch schon gesagt, weil ich es durchs Studium kenne, dass ich halt wie so eine Art Klausurenphase jetzt fahren werde und von morgens bis abends mich nur damit auseinandersetzen möchte und nur dafür lernen möchte. Und das war auch notwendig. Also ich glaube, es kennt jeder, der Football gespielt hat, wenn du das erste Mal in einem neuen System bist und das lernen musst. Mit den Wörtern, mit den Bedeutungen, ist halt einfach stumpfes Auswendiglernen. Wie Vokabeln lernen, finde ich, ist das eigentlich immer. Das ist da definitiv notwendig. Und es ist halt auch viel mehr gewesen. Plus, es ist ja dann auch wieder, weil, dass du ein bisschen ein anderes System hast, weil du mit 12 Leuten spielst
Ja.
und eben auch diesen Yard Abstand an der Line hast. Das heißt, es ist ja auch gar nicht mehr das Football gewesen, was ich mein Leben lang gespielt habe, sondern jetzt dann eben das kanadische Football. Dann hast du da neue Regeln. Ich musste mich mit der Special Teams Materie extrem auseinandersetzen, weil hier wird ja praktisch einfach gesagt, hey, das ist ein Kickoff, mach mal. Und da ist halt ganz klar, okay, das sind die Rollen, das sind die Techniken, die du spielen musst. Und es wird alles viel detailreicher, das musste ich natürlich lernen und macht
Ich sag mal, fangen
auch.
wir an beim Wording halt. Ein Blitz ist ein Blitz oder gibt es dann den Blitz, den Blitz, den Blitz, den Blitz oder
Ja,
viel
also
detailreicher?
du hast am Ende auch wieder immer, du hast halt dieses Baukastensystem, ne? Wie die meisten Defenses ja funktionieren, dass du halt erst einmal klar deklarierst, okay, was ist die Front von deiner D-Line? Dann sagst du im Endeffekt, ob du einen Blitz hast oder eben nicht. Und dann halt ein Coverage-System. So, ein relativ basic, ne? Und dann werden dir halt aber auch schnell viele Sachen entgegengeworfen, Vor allem, weil du dann zum Beispiel nur noch ein Codewort bekommst, was für einen ganzen Call eigentlich steht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was kann ich jetzt sagen? Da gab es dann zum Beispiel
Oma.
Open, ja, also Open Monster Red. Und anstatt das Ganze zu callen, wird nur noch Monster gecallt, was dann zum Beispiel ein Seven-Man-Pressure-Package ist. So, und dann musst du natürlich wissen, okay, die Safeties spielen jetzt alle Man-Coverage hinten und ich habe genau dieses Gap, was ich hitten muss und muss vielleicht auch nochmal das in einem bestimmten Winkel hitten oder weil jetzt der Guard gerade fannt und nicht eine Man-Technik spielt, muss ich das B-Gap attackieren und nicht das A-Gap. Das wird dann halt relativ schnell, relativ komplex, aber wenn du dir das aufmalst und die Zeit nimmst und das auswendig lernst, dann geht's halt meistens auch. Weil am Ende ist es nur Football, sage ich mal. So, es ist dann schon, ein Blitz ist immer ein Blitz. Und eine Open Front ist auch immer eine Open Front und Man Coverage immer Man Coverage. Vor allem für mich als Linebacker, was der dann da hinten für eine Technik spielt, ist mir ja eh scheißegal. So.
Was mich interessiert, weil es gibt ja halt ein paar Regeländerungen oder Unterschiede einfach, ne? Das Spielfeld ist viel größer, ist breiter, ist länger. 12 Mann eben, ganz klar, und dieser Meter Abstand, den du erwähntest. Aber was ich so krass finde, wenn man es mal sieht, ich muss sagen, in all den Jahren, wo wir Football machen, habe ich ziemlich wenig Canadian Football geguckt. Was mich so total irre macht, ist, dass da, dass wir sich fünf Backfield-Spieler alle in Motion gehen können und sich alle bewegen können. Also
Was?
wie kommt man,
Ach du lieber Gott.
wie kommt man damit klar als Linebacker oder als Backfield-Spieler? Das ist
Das
ja.
war auch die Frage, die ich am Anfang am meisten gestellt habe, wenn ich mit Coaches aus Kanada geredet habe, bei dem Combine. Und weil ich fand das auch als erste, wenn du das erste Mal siehst, ist es natürlich geisteskrank verwirrend, weil du hast eh eine Motion musst du ja immer respektieren als Defender. Und eine Motion ist auch immer ein Eyecatcher und schon mal ein Sign, sage ich mal, wenn du es hier siehst in unserer Liga. Wenn das jetzt jeden Spielzug mit vier Spielern passiert, platzt halt erstmal dein Kopf. Das ist so, weil du überhaupt gar nicht weißt, was gerade
Glaube
abläuft. Dann ist auf einmal der Running Back, steht auf einmal ganz anders weit draußen als Receiver. Irgendein Receiver läuft eine Orbit Motion hinten rein und kann auch wieder zum Running Back werden. Und was mir geholfen hat, ist im Endeffekt, sich nicht von dieser Komplexität überwältigen zu lassen, sondern eben Step für Step einfach spielen. So, das heißt, ich fange ganz langsam an und das allererste, was ich eh immer lese, ist die Line. So, wenn die Receiver draußen irgendwie durch die Gegend laufen, dann ist mir das erstmal relativ egal, weil ich muss ja eh erstmal lesen, ob es ein Run oder ein Pass ist. So, wenn ich dann aber jetzt zum Beispiel aus dem Augenwinkel sehe, okay, jetzt kommen gerade viele Wide Receiver an die Line of Scrimmage ran oder an die O-Line ran, dann ist das für mich halt nur so ein Sign, okay, das wird jetzt vermutlich ein Lauf werden, weil du hast halt diese Tendencies einfach, die du auch auf Film relativ schnell erkennst, weil auf dem Level ist ja auch alles durchdacht, da macht ja nicht ein Offense-Coordinator, sagt jetzt ja nicht, okay, wir machen das hier gerade einfach nur aus Jux und Tollerei, sondern es hat ja immer irgendwie einen Sinn, warum der gerade das macht, was er da tut. Und genau dementsprechend war da einfach, wenn du dich mal dran gewöhnt hast und es ein paar Mal gesehen hast, dann ging es eigentlich relativ schnell gut. Also ich war da schon überrascht, wie gering der Einfluss davon war. Ja.
Was sagt denn dann so ein Coach zu dir? Hat er dann gesagt, ja, spiel einfach, wie du sagst, spiel einfach deine Aufgaben runter von oben nach
Genau.
unten?
Break it down war
Okay.
im Endeffekt das, was die Mail da gesagt
Ah,
hat.
okay.
Und reading the levels. Also first ist immer run oder pass. So, wenn du eine Run-Situation hast, Run ist ja eh relativ leicht eigentlich zu spielen, weil du hast eine ganz klare Verteilung, wer nimmt welches Gap, wer muss wo sein. Und wenn dann ein größeres Gap entsteht, hast du ja auch immer einen Schuldigen, sage ich mal. Einer, der es hätte spielen müssen. So. Das heißt, der Case ist relativ leicht. Und wenn du dann halt eben in den Pass gehst, ja gut, entweder wir haben Man-Coverage, dann weiß ich auch, wo ich wenig habe, oder wir spielen eine Zone, dann droppe ich natürlich erstmal meine Zone und dann ist halt wieder lesen. Das heißt, du hast einfach diese Progression, an der du festhalten musst. Und wenn du jetzt anfängst zu springen, dass du nicht den Run oder also nicht die Line liest für Run oder Pass, sondern direkt irgendwie darüber nachdenkst, okay, da muss ich jetzt aber hindroppen, dann ist halt vorbei. Weil dann ist dein Kopf auch einfach zu langsam. Das
Ich habe es noch nie gesehen. Ich versuche mir das gerade im Kopf vorzustellen. Ich habe jetzt schon eine Kernschmelze, hör mal, wenn ich drüber nachdenke. Aber
Ja, du bist ja O-Liner, Udo. Das ist
ja,
natürlich
genau.
dann noch eine andere Geschichte, das muss man wirklich sagen. Nee, aber es ist ja beeindruckend, wie da die Jungs durcheinander laufen und wie man das dann trotzdem gut spielen kann. Ja, kommen wir dann zur Vorbereitung, zum ersten Vorbereitungsspiel. Da warst du ja aktiv und leider Gottes hast du dich da schwer verletzt. Wie
Ja,
kam es
genau.
dazu?
Also im Endeffekt, ich habe jetzt natürlich viel Zeit damit verbracht, diesen Tag und das Spiel auch im Nachhinein nochmal zu analysieren. Und im Endeffekt, was wirklich ja schon bemerkenswert ist, dass ich praktisch im ersten wirklich Live-Spielzug in der CFL, den ich jemals gespielt habe, habe ich mich halt schon so schwer verletzt, dass ich eigentlich out for season gewesen wäre. Also ich habe
Im
mir
ersten Spielzug, ach du
im
Scheiße.
allerersten Spielzug im Kickoff habe ich relativ blöd einen Block von der Seite bekommen. Das hat dann aber noch funktioniert und ich habe den Spieler nicht gesehen und er hat dann praktisch erst gedrückt und dann gezogen und dann stand mein Bein komisch und ja, bin komisch aufgekommen, habe so eine komische Ruckbewegung gehabt, die durchs Knie gegangen ist und habe mir dann die postlaterale Ecke da schon direkt gerissen. Das weiß ich daher, weil ich es ein bisschen gehört habe und halt auch direkt gemerkt hatte eigentlich, dass da irgendwas komisch ist. Also jetzt nicht, wow, okay, das ist jetzt wirklich schlimm, aber das war so, okay, wenn man so lange spielt, dann merkt man ja, wenn da was passiert, was
Ja.
sonst eigentlich nie passiert. So, und wenn
Das
ich
wird kaputt, ja.
einmal irgendwie so einen gewissen Strain irgendwie hinten spüre, dass ich das so ja, irgendwie schlecht einfach anfühlt, dann kann ich das natürlich am Ende darauf zurückführen. Naja, ich habe es auf jeden Fall nicht ernst genommen, habe dann weitergespielt. Wir sind noch in die Halbzeit gegangen. Und im dritten, beziehungsweise Anfang vom vierten Quarter, hatte ich dann einen Spielzug als Linebacker in der Defense, auch direkt praktisch, nachdem ich meinen ersten CFL-Sack hatte. Habe ich mich dann im nächsten Spielzug eben nochmal einen Schlag aufs Knie bekommen und da war dann wirklich vorbei. Also da ist das Knie dann ja komplett zerschossen, sage ich mal. Das habe ich auch direkt gemerkt
Da
und
hast du auf, also, dein erster Spielzug, das war auch auf Linebacker, oder was im Special Team wurde
genau,
der.
ich war dann Defense-Spieler und war praktisch so ein Screenspielzug nach links und ich bin dem Running Back hinterhergelaufen. Der ist bis zur Sideline praktisch erstmal nur parallel zur Line of Scrimmage gelaufen, wollte dann hochziehen, wurde da aber gestoppt, dann war da ein riesiger Haufen. Und irgendwoher ist dann ein Spieler mit seinem Fuß, hat er dann gegen mein Knie praktisch getreten. Da hast du auch noch so ein bisschen die Stolle im Knie gesehen und den Abdruck. Ja, und dann ist es halt einfach, da ist es dann passiert, da habe ich mir dann mein Kreuzband gerissen, mein Außenband gerissen, und den Meniskus zerrissen und bin dann erstmal liegen geblieben und bin dann aber tatsächlich vom Spielfeld wieder runtergegangen und habe mir runterhelfen lassen, also bin nicht runtergefahren worden und wollte auch eigentlich erst runter joggen und halt Footballer-Mentalität wollte ich halt wieder rauf, weil mir auch klar war, okay, hey, es läuft gerade, ich mache hier ein paar Plays, das ist wichtig, ich will weiterspielen und will den Coaches irgendwie was zeigen und naja, hatte dann halt die kurze Untersuchung an der Sideline beim Arzt, wo der eben seine Versuche gemacht hat und er zum einen hat natürlich gemerkt, dass da was nicht stimmt und ich habe es halt leider Gottes auch selber gemerkt. Also wenn da jemand diesen Schubladentest bei dir macht und dein Knie geht irgendwo einfach hin und hat so gar keine Resistance mehr praktisch drinne. Ja, genau. Und ja, dann ging es in die Katakombe, in die Umkleide und ab dann war halt relativ schnell klar, okay, verletzt und
Schaden.
genau. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Genau.
Wie war der Moment, Nino?
Ja, scheiße, ne? Also das Spiel war halt eh so verrückt, weil das so emotional viele Ups und Downs für mich hatte. Und ist dann natürlich, also ich hatte in meinem Leben und in meiner Karriere keine ernstzunehmenden Verletzungen. Ich habe mir in der letzten Saison, also 2022, mal das Außenband ja angerissen, aber bin dafür auch nur oder da damit nur ein Spiel dann ausgefallen. Und das war im Endeffekt auch das, wo ich immer mega viel Angst vor hatte. Also mal so eine richtig ernstzunehmende Knieverletzung, Kreuzbandriss, schon tausendmal gesehen, tausendmal gehört, und nie Bock natürlich drauf gehabt. Und jetzt bist du gerade, jetzt läuft, sage ich mal, richtig. So, du bist an dem Punkt war das auch irgendwo ein Peak natürlich, weil ich in so einem Stadion nicht gespielt habe, vor so vielen Leuten noch nicht gespielt hatte, nicht mit solchen Emotionen gespielt habe. Und dann ist halt einmal, schießt halt in den Keller rein, ne? Und kriegst dann die Nachricht. Und also ich weiß noch sehr genau, dass ich dann in dem Locker-Room saß und mir dachte, boah, jetzt ist es vorbei. Ich werde hier nie wieder sein. Und meine Chance ist vorbei und meine Karriere ist vorbei. Und ja, das waren so die düsteren ersten Gedanken, die ich da hatte. Ja.
Krasser Moment, ne? Das müssen wir
Das war,
erstmal verarbeiten halt, ne?
genau, ja, das war schon eine Experience. Ich muss aber sagen, rückblickend ist in dem Tag eigentlich eine der. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, finde ich die Story ziemlich amüsant, weil ich bin dann verletzt gewesen. Es gab noch ein paar andere Verletzte. Ich habe dann meine Diagnose bekommen. Ich habe geduscht. Und dann war klar, okay, ich werde jetzt demnächst irgendwann zum MRT müssen und das wird operiert werden. Und dann war es praktisch nur, okay, komm mal runter. Hier hast du ein bisschen was zu essen. Wir bringen dich jetzt ins Hotel zurück und genau, probier das erstmal zu verarbeiten. Und dann bin ich mit einem Mitspieler in ein Auto eingestiegen. Der Mitspieler war auch verletzt und der musste direkt danach zum Krankenhaus. Und ich war halt nur in diesem Modus, ey, bringt mich einfach ins Hotel, ich will mich hinsetzen, ich will gar nichts mehr machen. Und da haben die uns praktisch einen Fahrer gegeben, der sprachbehindert war, der nicht reden konnte, der immer nur auf so einer Tafel geschrieben hat. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, die beiden Verletzten, die hinten sitzen und der Typ, der nicht richtig reden kann, dass die jetzt probieren zu kommunizieren, okay, wo müssen wir eigentlich hin? Und das haben wir dann hinbekommen und dann sind wir praktisch gerade ausgestiegen und mein Bro, der dann sich auch verletzt hatte, wollte mir beim Aussteigen helfen und wollte mir praktisch gerade diese beiden Essenstablette geben, wo ich dann, weil ich auch Hunger hatte, natürlich dann was essen konnte. Und droppt, sage ich mal, das eine. Und das war dann auch der Punkt, wo ich irgendwie war, ja gut, also keine Ahnung, jetzt ist das Knie kaputt, jetzt liegt das Essen auf dem Boden irgendwie. Es ist jetzt eh scheißegal gerade einfach alles. Weißt du, scheiß einfach drauf, juckt mich auch nicht mehr so, ne?
Das ist ja
Und
schon,
keine
aber
Ahnung, an sich finde ich das schon so eine sehr, ja, war wieder eine interessante Experience auf jeden
das ist ja
Fall.
schon Stoff für einen Hollywood-Film, aber die
Ja,
Szene, die du da
wirklich.
gerade
Es war
beschrieben
so,
hast.
aber auch ganz ehrlich, es war mir auch wirklich scheißegal in dem Moment. Dann bin ich auch nur zu dir. Der hat sich halt tausendmal entschuldigt, meinte, oh mein Gott, tut mir so leid. Dann meinte ich auch, ey, ich habe mir heute das Knie zerschossen. Das ist jetzt auf jeden Fall das Zweitschlimmste, was heute passiert.
Oh
Ja.
Mann, ja. Wie funktioniert das, muss ich vorsichtig fragen. Du wirst dann entlassen oder wie gehen die dann mit dir um?
Genau, also der Stampeder war da schon sehr nett. Also du siehst dann halt auch wieder mal die Business-Seite komplett von dem Sport, weil du wirst halt, also die haben sich natürlich um mich gekümmert und sie haben auch immer betont, dass sie sich um mich kümmern werden. Und ich habe da auch eine gute Behandlung bekommen von den Physiotherapeuten. Aber du wirst am Ende des Tages einfach, naja, zu einem Arbeitspunkt auf einer Checkliste, die Leute erledigen müssen. Und du bringst halt auch keinen Mehrwert mehr gerade in der Situation, ne? Das merkt man halt einfach. Und halt auch noch nichts geleistet für das Team. Man kommt dahin, unbekannt, und ist halt einfach erstmal jemand, der Arbeit in Anspruch nimmt. Und also die haben sich da gut um mich gekümmert. Was der Super-Key in der Situation war, ist, dass mein Vater rübergeflogen gekommen ist und mich auch aus diesem Dorms, sage ich mal, rausgeholt hat, wo ich dann da zu der Zeit gelebt habe, wo die uns die Wohnung gestellt haben, weil die jetzt halt auch eben nicht auf Geräumigkeit und Bequemlichkeiten ausgelegt waren, sondern halt auf eben, hier kannst du schlafen. Und genau, mein Vater hat dann sich die Arbeit gemacht und ist rübergekommen und hat sich um mich gekümmert und war da eine riesige, riesige Hilfe. Und am Ende von der Stampeder-Seite hatten sie dann halt, es kommt dann halt irgendwann der Tag, wo die ihre Cuts machen müssen, um ihr Team, sage ich mal, richtig aufzubauen oder für die Saison auch zu vervollständigen. Und dann kommt der Cut Day und dann werden Cuts gemacht. Und da war mir natürlich klar, dass es keinen Sinn ergeben würde, unvollständig oder dass ich diesen Cut Day überlebe. Es war einfach logisch, okay, irgendwann wird das jetzt kommen. Und die Frage war dann nur, wie. Und im Endeffekt hat dann auch jemand, mit dem ich vorher praktisch gar keinen Kontakt hatte, jemand von der Business-Seite, hat dann mit mir ein Gespräch geführt und hat mir zwei Möglichkeiten gegeben. Ich könne entweder von dem Team entlassen werden. Das ist das eine. Und das andere wäre, dass ich praktisch retire, also vom Footballsport ja, mich verabschiede und sage, ich hänge meine Karriere an den Nagel mit dem Hintergedanken, wenn ich dann wieder fit bin, könnte ich re-retiren, also praktisch aus dem Ruhestand wieder zurückkommen. Und dann hätten die Stampeders ein Exklusivrecht an mir, wo ich
Okay.
jetzt dann halt gesagt habe, okay, Nummer eins ist, jetzt zu retiren im Alter von 23, ist einfach super weird und entspricht ja auch gar nicht dem, was ich machen möchte. Plus aus so einer Business-Seite, wenn ich gekündigt werde, kann ich jetzt mit allen neuen CFL-Teams einen neuen Vertrag abschließen. Wenn ich retire, bin ich an die Stampeders weiterhin
Ja.
gebunden. Und ich habe natürlich eine emotionale Verbundenheit und ich würde auch wieder super gerne für die spielen, aber ich will mir da natürlich die Möglichkeiten lassen, dass falls da irgendwas blöd läuft, dass ich da wenigstens andere Möglichkeiten habe. Ich wurde dann eben entlassen, aber genau, wir stehen immer noch im Kontakt. Die kümmern sich jetzt hier um meine Reha und überwachen die praktisch.
Tatsächlich, okay.
Genau, ja, da sind die noch mit eingebunden und das läuft im Endeffekt auch über die. Also die sagen, was an welchen Stellen jetzt so passieren sollte. Und dann guckt halt der Physio
Das ist
hier, okay, gibt
interessant.
das hin. So, der ist ja dann im Endeffekt vor Ort und trifft dann nochmal die finalen Entscheidungen, was wir dann genau machen. Ja.
Das heißt, du warst über die Krankenversichert?
Genau, du hast dann im Vertrag steht im Endeffekt der. Da steht dann einfach einmal kurz drin, alle Verletzungen, die da passieren, dafür muss der Verein aufkommen und der Verein übernimmt dann die OP und die Reha. So. Und da kann sich dann auch
Interessant,
der
okay.
Spieler entscheiden, ob das in dem Land sein soll oder in einem anderen Land. Das ist dann
Bist du
praktisch.
dann noch drüben noch operiert worden in Kanada oder hier in Deutschland?
Genau, also es war dann, das ging dann relativ schnell, weil dann eben der Vereins oder der Teamarzt Kniespezialist ist, der sich das auch angeguckt hat und mit dem hatte ich nochmal ein Gespräch nach dem MRT und der hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Der hat auch ist auch renommiert, sage ich mal, oder bekannt in Kanada dafür, dass er gut die Knie operieren kann und das ist sein täglich Brot und er macht das viel und ist da anscheinend sehr, sehr gut drin. Genau und die andere Alternative wäre halt gewesen, mit diesem kaputten Knie, was ja auch angeschwollen war, sich dann in den Flugzeug, dann in ein Flugzeug zu setzen, um nach Deutschland zu fliegen, um sich hier operieren zu lassen. Und ich wollte es dann einfach hinter mich bringen, habe mich da operieren lassen, weil es mir auch direkt angeboten wurde, direkt in die Wege geleitet wurde. Und genau, ich wurde dann da operiert, habe eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Und war dann praktisch 2 Wochen noch oder 2, 2,5, 3 Wochen war ich dann noch in Kanada, bis ich eben flugreif war und den Weg nach Hause antreten konnte. Ja.
Wie sieht es jetzt aus? Du bist schon wieder gut im Training und hast direkt
Genau.
verkündet, so geht direkt los mit dem Weg zum whatever, Comeback.
Genau, ja, das Comeback natürlich ist jetzt das nächste, was ansteht für mich. Ja, ich mach relativ viel, würde ich sagen. Ich gehe jetzt 4-mal die Woche zur Physio. Ich gehe 3 bis 4-mal die Woche zu meinem zum Trainer meines Vertrauens, also zum Chris und ins Studio und probiere da krafttechnisch was zu machen. Und es ist halt immer diese Balance aus, okay, ich will mich jetzt pushen und ich will wieder besser werden und eben, okay, ich muss regenerieren und meinem Körper die Pause lassen, damit er eben wieder gesund wird. Und da probiere ich momentan oder probieren wir momentan ein gutes Mittelmaß zu haben. Und bis jetzt funktioniert es gut. Das ist halt sehr schön. Die Reha hat bis jetzt sehr gut angeschlagen. Ich konnte dann nach 6 Wochen nach der OP konnte ich dann wieder anfangen zu gehen, was natürlich ein riesiger Schritt war. Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 5 Wochen her. Und seitdem ist es halt konstant einfach bergauf gegangen. Also an sich sagt man ja immer, eine Verletzung verläuft nicht konstant nach oben. Und ich hatte auch meine kleinen Ups und Downs. Aber wenn du es jetzt einmal mittelst über den Weg, ist es schon wirklich die ganze Zeit besser geworden. Und ich komme langsam wieder in alte oder ich erlerne langsam wieder alte Fähigkeiten und kann wieder Sachen machen wie früher. Natürlich bin ich jetzt überhaupt nicht da, wo ich irgendwann mal sein will, aber wir befinden uns momentan auf einem guten Weg. So.
Hast du deine Ziele definiert? Das heißt, du willst bis Jahresende wieder auf alter Form sein und dich dann wieder für eine Draft empfehlen?
Ja, also im Endeffekt gedraftet werden muss ich ja nicht mehr. Jetzt wird es ja darüber funktionieren, das haben die mir auch gesagt. Das hat der Verein so mit mir kommuniziert und da hoffe ich einfach, dass sie da jetzt offen und ehrlich waren. Sie meinten, dass sie dann praktisch mir wieder genauso eine Chance geben wie letztes Jahr, dass ich auch wieder zum Rookie Camp kommen kann und dann beim
Ah,
Trainingscamp
okay.
teilnehmen kann. Also ich muss jetzt dieses ganze Draft und komm mein Ding, ist praktisch abgeschlossen. Das muss ich nicht nochmal machen. Und für mich ist halt einfach das große Ziel ist natürlich, die Reha erfolgreich zu überstehen und dann wieder nach Kanada und dann, also ich habe es für mich so gesagt, ich will mehr Spiele spielen als beim letzten Mal. Und
Okay. Ja, was sagt man? So eine Knieverletzung, Kreuzband und Innenbänder, man sagt ja so 9 Monate, ein halbes Jahr braucht man, bis man wieder da
ja,
ist, oder?
dadurch, dass also wenn du nur einen Kreuzbandriss hast, dann, also mein Physio meinte hier, Florian Wirtz, der Fußballspieler, der stand nach 8 Monaten wieder auf dem Spielfeld. Und dann bist du halt Profispieler, Starspieler bei einem Bundesliga-Verein. Dann kannst du nach 8 Monaten ungefähr wieder auch mit einem gewissen Restrisiko auf dem Platz stehen. Jetzt habe ich noch mal leider Gottes doch eine etwas kompliziertere Verletzung. Es ist leider eben nicht nur das Kreuzband, sondern halt noch die anderen Sachen, was sich halt auch eben einfach. Also es verkompliziert diesen Heilungsprozess und diesen Reha-Prozess. Und es will mir keiner genau sagen, hey, 9 Monate, 10 Monate, 12 Monate, sondern es ist so, wir streben jetzt 9 Monate Post-OP an und haben praktisch unsere Pläne von der Frühreha bis zur Spätreha und was wir wann schaffen sollten und was wann möglich sein sollte. Ja, aber wann das jetzt so genau ist, das traut sich auch keiner richtig zu sagen. Und dementsprechend für mich ist halt einfach das Ziel, wenn dann das Rookie Camp wieder anfängt, will ich Football spielen können. So, relativ simpel.
Was machst du jetzt im Moment? Also studierst du jetzt auch noch oder
Genau, also ich habe ja davor auch schon studiert und nebenbei gearbeitet und das habe ich jetzt wieder aufgenommen. Das war halt gut. Ich habe ja auch meine Wohnung hier jetzt nicht, ja, aufgegeben, sondern das lief praktisch alles nebenbei weiter, eben genau für so einen Fall. Man wusste ja nicht genau, was passiert. Es war ja klar, dass es diese Cuts geben wird. Und genau, ich studiere jetzt. Ich habe jetzt ein reduziertes Semester natürlich. Also ich habe mir jetzt nicht 30 CP da reingeknallt und schreibe keine 8 Klausuren, sondern mache das ganz lässig irgendwie mit 3 Modulen für 10 oder 12 CP und habe eher was, um mich zu beschäftigen und nicht nur um zu Hause rumzusitzen und kann auch so einen gewissen positiven ja, Nutzen jetzt daraus ziehen und die Zeit noch irgendwie gut verwerten. Genau, jetzt fange ich wieder ab nächster Woche Montag an zu arbeiten hier im Institut als Hiwi und bin praktisch, habe jetzt all diese Sachen, die ich verändern musste durch den Weg nach Kanada, habe ich jetzt langsam wieder zurückgestellt. So wie es eben vorher war.
Ich habe da einen kleinen Tipp für dich, wenn das jetzt um das Thema Langeweile geht. Der gute, vormals schon erwähnte Stefan Teichmeier, Von dem munkelt man, dass er dies Jahr dann doch mal wieder aufhören wird als Coach. Also wenn du so richtig Langeweile hast, ne, da wird in der U13 was frei, lieber Dino. Und du hast ja
Ich
jede
überlege mir
Menge
das.
Zeit. Du überlegst dir, das ist das, das
Irgendwann,
ist gut.
also irgendwann kommt meine Zeit als Coach, glaube ich. Da glaube ich fest dran. Aber ich glaube noch nicht, dass sie jetzt sein wird.
Okay.
Und
Ja.
der Weg nach Trostorf ist leider auch doch ziemlich weit immer.
Ah, okay.
Ah, mal davon, was neben sich hin versteckt. Aber ich bin 56 und coache. Du hast noch viel Zeit, bis du dann, bis das so wird dann.
Sehe ich auch so,
Also,
ja.
das war ein hochinteressanter Podcast. Wir haben die super, super Überlänge. Wir haben jetzt noch im zweiten Step fast eine Stunde voll. Das war super interessant. Butch, hast du noch eine letzte Frage an Dino?
Ich bin eigentlich sehr, sehr begeistert und sehr gut informiert. War sehr interessant, hat mir Spaß gemacht und bin eigentlich fraglos, Udo.
Ja, Lino, dann
Ja.
bin ich gespannt, wie deine Karriere weiterfährt. Wir werden sie verfolgen. Ich habe dich auf Insta immer fest im Blick und werde gucken, was die Reha so macht. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Lino, alles Gute. Hau rein.
Ja,
Ne?
vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und viele Grüße ja auch an alle Zuhörer und an die Jets Family. Und ich werde probieren, das nächste Mal auch bei einem Spiel mal vorbeizuschauen, ein bisschen Gesicht zu zeigen. Würde mich auch sehr interessieren, mal in die Heimat zurückzukehren.
Sehr gut, wir werden
Das
uns freuen.
wäre doch gut. Ja, würden wir uns freuen. Ja, Udo. War schön mit
Danke
dir,
dir.
Dino, mit dir natürlich auch. Aber Udo, habe ich dir schon gesagt, dass der Barber ganze Arbeit geleistet hat. Ich muss immer auf dein Bart gucken und ist ja sowas von
Wahnsinn,
schnick.
Wahnsinn, ne? So frisch,
So,
ja, alles
ja,
sehr nette.
bisschen
Hat dir
drin.
heute schon mal einer gesagt, wie gut du aussiehst?
Nein, aber jetzt. Danke.
Dann wünsche ich dir viel Glück morgen hin. Okay, Madet Jod, schwenkt Hut, knallt der Butz fort.
Ja.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschö.
We'll be right back.